Die Technik ist an vielen Stellen weiterentwickelt worden und aus meiner Sicht ist sie reif und sicher. Länder nutzen diese Technik nicht nur in Forschungsprojekten, sondern in direkten ökonomischen Projekten und wir müssen die Erkenntnisse ja dort zur Kenntnis nehmen. Also, die Technik ist sicher, das CO2 bleibt in der Erde.
Die Bundesregierung möchte den Transport und die Speicherung von CO2 unter der Erde erlauben. Die Technik soll dabei helfen, dass die Klimaziele eingehalten werden. Während Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck für CCS wirbt, bezeichnet die Umweltorganisation Greenpeace die Technologie als falschen Weg. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz und sprechen heute über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Sandra Kirchner und spreche heute mit Verena Kern. Hallo.
Hallo Sandra. Ihr hört die Folge vom 20. September 2024 und heute sprechen wir über die Pläne der Bundesregierung, CO2 unter der Erde zu speichern. Dann schauen wir uns an, wie gut Städte und Gemeinden auf die Folgen der Klimakrise vorbereitet sind. Und zum Schluss sprechen wir über eine sehr spannende Studie zur Ungleichheit beim CO2-Fußabdruck und wie sehr diese Ungleichheit unterschätzt wird.
Ja, die Bundesregierung will ja das Speichern von CO2 unter der Erde ermöglichen. Das soll nämlich vermeiden, dass das klimaschädliche CO2 in die Atmosphäre gelangt und die Klimakrise weiter antreibt. Bislang ist das unterirdische Speichern von CO2 und auch der Transport via Pipelines wegen der geltenden Gesetze aber noch nicht möglich. Und deshalb hat das Bundeswirtschaftsministerium einen Entwurf für eine Carbon-Management-Strategie vorgelegt, die derzeit mit den anderen Ministerien abgestimmt wird und danach an den Bundestag weitergeleitet werden soll. Ja, und in der Strategie ist festgehalten, dass ab 2045 schwer vermeidbare Emissionen der Industrie und der Abfallwirtschaft über 34 Millionen Tonnen CO2 abgeschieden oder aufgefangen und gespeichert werden sollen. Dafür soll die Carbon Capture and Storage Technologie, kurz CCS, zum Einsatz kommen. Wenn also zum Beispiel Zementklinker gebrannt wird, wird dabei CO2 freigesetzt und dieses soll dann künftig mit technischen Anlagen aufgefangen und via Pipeline Richtung Nordsee geleitet werden, weil eben geplant ist, dass CO2 dort im Meeresboden unter der Nordsee zu verklappen.
Aus Sicht von Umweltverbänden ist zumindest gut, dass die Höhe der zu speichernden CO2-Emissionen ziemlich stark begrenzt wird. Höchstens 10% der heutigen Emissionen sollen demnach, also nach der Strategie, abgeschieden werden. Der Großteil soll, wie gesagt, unters Meer gepackt werden. Ein geringerer Teil soll verwendet werden, um das CO2 für die Herstellung chemischer Rohstoffe, zum Beispiel Kunststoff, zu verwenden. Ob das bei der geringen Größenordnung bleibt, ist aber noch nicht ganz absehbar, denn an anderer Stelle heißt es in der Strategie, dass unterschiedliche Prognosen den Bedarf auf 34 Millionen bis 73 Millionen Tonnen CO2 beziffern. Also möglicherweise gibt es dann noch eine Anpassung, wie viel CO2 dann jedes Jahr abgeschieden und gespeichert werden soll?
Ja, und nur schwer vermeidbare Emissionen aus der Industrie sollen für die CCS-Technologie in Frage kommen. Konkret nennt die Strategie die Zement-, Kalk-, Chemie- und die Stahlindustrie. Aufgezählt wird auch noch die Müllverbrennung. Denn ein großer Teil der Kunststoffverpackungen, die in der gelben Tonne oder im gelben Sack gesammelt werden, die werden ja noch verbrannt. Und auch beim Restmüll wird der Großteil ja noch verbrannt. Und deshalb sollen die Emissionen der Müllverbrennung als schwer vermeidbar gelten. Aber das ist natürlich ein Problem, denn in einer früheren Folge des Podcasts haben wir schon darüber gesprochen, wie hoch eigentlich der Ressourcenverbrauch von Menschen in Deutschland ist und dass viel mehr Rohstoffe viel stärker wiederverwendet werden müssten, also am besten im Sinne einer Kreislaufwirtschaft immer wiederverwendet werden sollen und dass Produkte gut zu recyceln oder wiederverwendbar sein sollen. Und damit plant die Bundesregierung aber nicht. Die Bundesregierung geht davon aus, dass eben 80% der Emissionen der Abfallwirtschaft durch CCS gemindert werden sollen.
Und damit das CO2 unter der Nordsee in Speicherstätten von Norwegen, Dänemark und den Niederlanden verpresst werden kann, soll das CO2 via Pipeline zur Küste transportiert werden. Dafür soll ein 4.500 Kilometer langes Pipeline-Netz entstehen. Und dieses Netz sollen Regionen mit hohem Bedarf an CCS wie das Ruhrgebiet, das Rhein-Neckar-Gebiet oder das Chemiedreieck in Mitteldeutschland mit der Nordsee verbinden. Unter der deutschen Nordsee soll zwar auch CO2 verpresst werden, allerdings sind die Kapazitäten da eher begrenzt, weil es dort nur wenig Gas- oder Ölforderung gab. Ja, zwar sprechen sich mittlerweile viele WissenschaftlerInnen für die CCS-Technologie aus. Ohne das Speichern von CO2 in unterirdischen Lagerstätten würde es uns eben nicht gelingen, klimaneutral zu werden. So ist die Argumentation. Und auch Umweltverbände wie der WWF befürworten mittlerweile den Einsatz der Technologie. Es gibt aber nach wie vor auch kritische Stimmen, wie etwa die Organisation Greenpeace, die diese Woche einen Bericht zu CCS vorgelegt hat. In diesem wurden bestehende CCS-Projekte analysiert. Ja, und es zeigte sich, dass eigentlich alle Projekte mit Problemen kämpfen.
Ja, genannt wird da das Projekt Sleipner, was in der Gasindustrie immer als Vorzeigeprojekt gehandelt wird. Da wird CO2 aus der Gasförderung in ein Gasfeld gepresst und laut Greenpeace ist ein Teil des CO2s aber bereits in Richtung Meeresoberfläche gewandert und befindet sich jetzt in einer Schicht, die es eigentlich laut den Modellen des Meeresbodens gar nicht geben dürfte, denn eben bis auf vereinzelte Probebohrungen hat die Industrie keine genauen Vorstellungen darüber, wie die einzelnen Schichten des Meeresbodens aufgebaut sind. Und dieses verpresste CO2 ist nun eben viel schneller als erwartet gewandert. Und nun braucht es eben immer wieder aufwendige seismische Messungen, um zu kontrollieren, wie sich das gewanderte CO2 verhält. Ja, über die geologischen Risiken in den nächsten Jahrzehnten gibt es keine Einigkeit. Und Equinor, also der Konzern, der das Feld betreibt, der rechnet damit, dass der größte Teil des CO2s in 5.000 bis 50.000 Jahren einfach aufgelöst sein wird.
Also da weiß man gar nicht so richtig, was man sagen soll. Ein weiteres Projekt ist das norwegische Gasfeld Snøhvit, auf Deutsch heißt es Schneewittchen, nördlich des Polarkreises. Auch dort kam es zu technischen Problemen, sagt der Report von Greenpeace. Der Druck im Bohrbereich stieg unerwartet schnell an. Woran das lag, blieb unklar. Möglicherweise ist die ausgewählte Gesteinsschicht nicht so aufnahmefähig wie erwartet, sodass das Bohrloch geschlossen werden musste. Stattdessen wurde eine benachbarte Gesteinsformation angebohrt. Auch CCS-Projekte in Algerien, Australien, Kanada und den USA haben Schwierigkeiten, wie der Bericht von Greenpeace dokumentiert. Deshalb sei es riskant, auf die Technologie zu setzen und damit die Emissionen senken zu wollen. Stattdessen könnte CCS den Einsatz fossiler Brennstoffe noch verlängern, weil die Technik häufig in Zusammenhang mit der Öl- oder Gasförderung zum Einsatz kommt. Außerdem sei die Technik noch nicht ausgereift und viel zu teuer. Das Fazit des Berichts: CO2-Emissionen sollte man besser vermeiden, anstatt das CO2 dann in den Boden zu pumpen. CCS, meint Greenpeace, das sei ein Irrweg.
Wir kommen zum zweiten Thema. Weite Teile Mittel- und Osteuropas haben derzeit mit schwersten Überschwemmungen seit Jahrzehnten zu kämpfen. Ein Sturmtief brachte so viele Niederschläge, wie sonst im Durchschnitt in 3 bis 6 Monaten fällt. Ja, vor allem Österreich, Polen, Rumänien und Tschechien waren bislang betroffen. Zehntausende Menschen mussten evakuiert werden. Mehr als 20 Menschen starben. Und während in Österreich, Tschechien, der Slowakei und Polen die Aufräumarbeiten begonnen haben, bereiten sich jetzt Städte an der Elbe und an der Oder aufs Hochwasser vor. ForscherInnen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung führen das Hochwasser an der Elbe und der Oder auf den Klimawandel zurück, weil die Oberfläche des Mittelmeers 4 bis 5 Grad wärmer sei, nehme halt die Atmosphäre sehr viel mehr Wasser auf, was dann eben in Mittel- und Osteuropa zu starken Regenfällen und Überschwemmungen führt.
Wir wollen diese Hochwasser zum Anlass nehmen und schauen, wie gut die Städte und Gemeinden in Deutschland eigentlich auf den Klimawandel vorbereitet sind. Also wie gut sie ihre Infrastrukturen wie Straßen, Parks, Gebäude und so weiter an den Klimawandel angepasst haben, beziehungsweise planen, das zu tun. Dazu gibt's jetzt erstmals eine bundesweite repräsentative Befragung unter den Kommunen in Deutschland. In Auftrag gegeben hat diese Befragung das Umweltbundesamt. Das Ergebnis kann man so zusammenfassen, es tut sich langsam was. Es ist zwar nicht so, dass alle oder die meisten Kommunen schon super vorbereitet wären, aber das Thema ist in der kommunalen Praxis angekommen. Das ist lange Zeit ja nicht der Fall gewesen.
Ja, es gibt also mittlerweile ein Problembewusstsein. Das kann ja eigentlich auch nicht anders sein, denn 3/4 der Kommunen haben in der Befragung angegeben, dass sie in den letzten 10 Jahren von Extremwetterereignissen betroffen waren, also Hochwasser, Hitzewellen oder anhaltende Dürreperioden. Der Handlungsdruck wächst also und die Kommunen merken, dass sie Pläne brauchen und Konzepte, sie also etwas tun müssen. Und tatsächlich sind die meisten Kommunen schon in irgendeiner Form aktiv, haben ein Klimaanpassungskonzept oder arbeiten daran oder haben es zumindest vor. Aber es gibt noch Luft nach oben. Die Maßnahme, die heute am häufigsten eingesetzt wird, um auf Hitze und Trockenheit zu reagieren, besteht einfach darin, öffentliche Grünflächen zu bewässern. Und man versucht auch, klimaangepasste Bäume und Pflanzen auf Grünflächen anzupflanzen. Aber jeweils fast ein Drittel der Kommunen hat auch Maßnahmen in Vorbereitung zur Renaturierung und zur Flächenentsiegelung. Auch Fassadenbegrünungen von Gebäuden oder die Beschattung öffentlicher Plätze gehört zu den Plänen.
Die Umfrage hat auch nach den Hürden gefragt. Also was bremst die Kommunen, mehr für die Klimaanpassung zu tun? Ja, man kann sich's eigentlich schon denken. Am häufigsten genannt wurden fehlende personelle Ressourcen. Also man hat nicht genug Leute und auch fehlende finanzielle Ressourcen. Also da muss auf jeden Fall noch mehr passieren in Zukunft. Wahrscheinlich müssen auch Bund und Länder mehr Unterstützung geben, gerade bei Kommunen, die wenig Geld haben. Und wir kommen zu unserem dritten Thema und da reden wir über eine sehr spannende neue Studie, die gerade im Fachmagazin Nature Climate Change erschienen ist. Es geht um die große soziale Ungleichheit beim CO2-Fußabdruck, also dass reiche Menschen viel mehr CO2 verursachen als weniger reiche Menschen, und zwar in allen Ländern der Welt. Die Studie beschäftigt sich mit einer Frage, die bislang, glaube ich, noch nicht untersucht wurde, aber sehr relevant ist, nämlich die Frage, wie diese Ungleichheit wahrgenommen wird, ob sie überhaupt wahrgenommen wird oder ganz einfach gesagt, was schätzen die Leute, wie groß der persönliche Fußabdruck von reichen und weniger reichen Menschen ist?
Ja, das Ergebnis, die Ungleichheit wird unterschätzt und zwar in einem Ausmaß, das man wirklich nur extrem nennen kann. Und diese extreme Fehleinschätzung, das zeigt die Studie auch, hat Auswirkungen auf die Klimapolitik und die Bereitschaft von Menschen, Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen. Wir nennen auch gleich ein paar Zahlen, die das Ausmaß an Fehleinschätzungen illustrieren. Aber zuerst gucken wir uns die Studie noch ein bisschen genauer an. Also was haben die Forschenden eigentlich genau untersucht?
Die Forschenden, das ist ein internationales Team gewesen, die haben eine große Befragung durchgeführt in 4 ganz unterschiedlichen Ländern. Dänemark, Indien, Nigeria und die USA. In jedem Land gab es 1000 Teilnehmende, und zwar jeweils 500 Menschen, die zu den reichsten 10% des Landes gehören und 500 Menschen, die zu den übrigen 90% gehören. Und beide Gruppen wurden um eine Schätzung gebeten, nämlich wie groß der persönliche CO2-Fußabdruck von verschiedenen Bevölkerungsgruppen in ihrem Land im Durchschnitt ist. Also wie viel Tonnen CO2 verursacht jemand, der zum reichsten 1% gehört, jemand, der zum reichsten 10% gehört und jemand, der zu den unteren 50% gehört.
Ja, in allen Ländern lagen die Befragten daneben, und zwar durch die Bank. Also die Befragten aus der reichen Gruppe genauso wie die Befragten aus der weniger reichen Gruppe. Die Menge an CO2, die die ärmere Hälfte der Bevölkerung verursacht, wurde durchweg überschätzt. Und die Menge an CO2, die von den Reichen verursacht wird, wurde durchweg unterschätzt.
Ja, und jetzt mal ein paar Zahlen. In Dänemark liegt der CO2-Fußabdruck der unteren 50% bei 6 Tonnen. Geschätzt wurden aber 9 Tonnen. Und diese Fehleinschätzung kam, wie gesagt, sowohl bei den Reichen wie bei den weniger Reichen vor. Das heißt, Leute, die wenig CO2 verursachen, denken, es wäre viel mehr, als es tatsächlich ist. Und besonders extrem war die Diskrepanz, wenn es darum ging, den Beitrag der besonders reichen Menschen zum Klimawandel einzuschätzen. Das reichste 1% in Dänemark verursacht tatsächlich im Schnitt 93 Tonnen CO2. Die Schätzung lag dagegen bei lediglich 18 Tonnen. Also noch extremer ist es in den USA. Die untere Hälfte der Bevölkerung kommt in der Realität auf knapp 10 Tonnen. Geschätzt wurden aber 18,5 Tonnen. Beim reichsten 1% schätzten die Befragten den persönlichen CO2-Fußabdruck auf 34 Tonnen. Tatsächlich sind es aber 270 Tonnen. Also das ist wirklich eine riesige Diskrepanz. Für Indien nenne ich die Zahlen jetzt auch noch schnell. Die unteren 50% kommen real auf 1 Tonne, also wirklich sehr wenig. Aber die Schätzung sieht völlig anders aus. Bei der Schätzung haben die Leute gesagt, es sind fast 7 Tonnen, also das Siebenfache. Und genau das Gegenteil zeigt sich, wenn es um den CO2-Fußabdruck des reichsten 1% geht. Da schätzten die Befragten, dass es nur 8 Tonnen sind, also kaum mehr als bei den Ärmeren. Tatsächlich sind es aber 32 Tonnen.
Das sind wirklich extreme Zahlen. Das zeigt, es gibt sehr wenig Wissen darüber, woher die Emissionen kommen und wie groß die soziale Ungleichheit dabei ist. Alle denken, sie liegen mit ihrem eigenen CO2-Ausstoß irgendwo in der Nähe vom Landesdurchschnitt. Doch das ist eben nicht der Fall. Ein großer Teil der Bevölkerung liegt ja in allen Ländern unter dem Durchschnitt. Aber eine kleine Gruppe von sehr reichen Menschen liegt um ein Vielfaches darüber. Ja, und dass diese Ungleichheit so wenig wahrgenommen wird, das hat Folgen, die sehr relevant sind. Das haben die Forschenden in ihrer Befragung auch untersucht. Und man kann es so zusammenfassen: Je mehr diese Ungleichheit unterschätzt wird, desto weniger Unterstützung gibt es für Klimaschutzmaßnahmen. Also die Bereitschaft, solche Maßnahmen mitzutragen, nimmt einfach ab. Also sowas wie Ausbau des öffentlichen Personennahverkehr, Förderung von erneuerbaren Energien, eine Steuer für den Flugverkehr, Verbot von Verbrennerautos oder auch die Einführung eines Labels, das den CO2-Fußabdruck eines Produkts angibt. Also es müsste einfach mehr darüber gesprochen werden und mehr Bewusstsein dafür geschaffen werden, wie groß die Unterschiede beim CO2-Ausstoß sind, nicht nur zwischen armen und reichen Ländern, sondern auch zwischen armen und reichen Bevölkerungsgruppen.
Damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns auch gerne eine Bewertung und ein Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de. Und dann bedanken wir uns noch ganz herzlich bei Alexander Schwarz, Andreas Jaschke, Helmut Weizenegger, Uwe Müller-Zern, Edwin Beetz und Wolfram Ebert, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
Vielen Dank auch von mir und tschüss.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.